Jesus kommt in die Welt, um Gott zu offenbaren. An dieser Stelle waren wir das vorige Mal stehen geblieben. Was offenbart Jesus? Jesus kommt in die Welt, um sein Leben zu geben, und das ist sein größter Dienst. Aber bevor er sein Leben gibt, hat er einiges den Menschen zu sagen. Ganz besonders seinen Genossen in seinem Volk, seinen Volksgenossen. Das Alte Testament hatte bereits eine ganze Menge über Gott gesagt. Aber niemand konnte und durfte auch nicht Gott so offenbaren und darstellen, wie der Sohn selbst, der Gott ist. Er hat nun einiges Neues an den Tag gelegt. Gott war bereits als Vater bekannt, aber niemand hat Jesus so als Vater gezeigt wie Jesus Christus. Er selbst war der Gott, der Vater ist. Wie hat Jesus Christus nun Gott als Vater geoffenbart? Erst eine andere Frage, bevor ich genauer darauf eingehe. Wie ist Gott eigentlich Vater von Menschen? Was heißt das, wenn Gott Vater ist? Mir scheint, dass Gott Vater ist an wenigstens vier Stellen für uns Menschen. Etwas Interessantes begegnet uns in dem Geschlechtsregister von Jesus im Lukas-Evangelium. Die Reihenfolge ist dort bekanntlich umgekehrt. Im Gegensatz zu der Reihenfolge im Matthäus-Evangelium. Matthäus beginnt bei Abraham. Lukas beginnt bei Jesus und geht dann zurück, nicht nur bis Abraham, sondern bis Adam. Und dann sagt er immer wieder, dieser war dessen Sohn, dieser war dessen Sohn, im Grundtext eigentlich dessen, aber wir fügen dann hinzu Sohn. Das heißt, der Vater bekam einen Sohn, so sagt es Matthäus, aber Lukas sagt, dieser war der Sohn von dem, der sein Vater war, also umgekehrt. Und wenn er bis Adam kommt, dann sagt er, er war Gottes. Aber Adam war ja nicht geboren. Adam wurde geschaffen. Das ist eine interessante Parallele. In der Auferstehung bei Jesus heißt es, dass er von Gott geboren wurde in seiner Auferstehung. Deshalb heißt er der Erstgeborene, Offenbarung 1. Wenn ein Leben entsteht, ob das durch Geburt, durch Auferstehung oder durch Schöpfung geschieht, dann kann man sagen, der dieses Leben zur Entstehung bringt, ist der Vater. In diesem Sinne versteht die Schrift Gott als Vater aller Menschen. Als Schöpfer ist er unser Vater. Und in diesem Sinne dürfen wir ihn als Vater und Fürsorger der Menschen betrachten. In einem engeren Sinne ist Gott weiter Vater des Volkes Israels. Israel ist der Sohn Gottes, heißt es. In welchem Sinne ist Israel Sohn Gottes? Nun, in einem mehrfachen Sinne. Wir wissen, dass Israel durch ein mehrfaches Wunder entstanden ist und durch mehrfache Wunder am Leben erhalten geblieben ist. Wie ist Israel eigentlich entstanden? Nun, die Geschichte geht zurück bis auf Abraham. Abraham zählt als der Vater des Volkes Israels. Aber Sarah konnte kein Kind haben. Und als Isaak geboren wurde, dann war das ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Das heißt, das Volk Israel ist auf ein Eingreifen Gottes im Leben von Abraham und Sarah zurückzuführen. Aber ebenso war es bei Rebekka und Isaak. Auch dort musste ein Wunder eintreten, damit Jakob und Esau geboren werden konnten. So ist das Volk Israel durch Jakob dann entstanden. Aber dieses Volk ist auf übernatürliche Weise bewahrt geblieben. Als die Hungersnot über die damalige Welt kam, hat Gott dafür gesorgt, dass dieses kleine Volk, Völkchen, diese Sippe, die Familie Isaac, Entschuldigung, Jakobs, bewahrt blieb und nach Ägypten kam. Auf wunderbare Weise hat er den Fürsorger schon vorangeschickt, den Sohn Jakobs, Josef. Aber dann haben sich die Zeiten geändert im Land Ägypten. Und dieses Völkchen wurde unterdrückt. Aber wieder durch übernatürliches Eingreifen ist Israel dann wieder rausgekommen aus Ägypten. Und in dieser Zeit wird Israel Sohn Gottes genannt. Wenn Gott Mose nach Ägypten schickt und sagt, geh und führe mein Volk heraus, dann lässt er Mose, dem Pharao, dem König in Ägypten, sagen, lass meinen Sohn ziehen. Und dann fügt er etwas hinzu, meinen Erstgeborenen. Und wissen Sie, das ist Evangelium. Man sagt uns immer wieder, Erstgeborene hieße eigentlich, eine geehrte Stellung einzunehmen. Das stimmt. Aber das hat seinen Grund, weil der Erstgeborene tatsächlich als Erstgeborener einer Familie eine solche Stellung einnahm. Das ist also eine abgeleitete Bedeutung, nicht eine Bedeutung an und für sich, die diesem Wort zukommt. Denn das Wort, bin dem einmal nachgegangen, man muss ja die Theologen über die Schulter gucken, nicht wahr? Ob sie nun wirklich richtig gelesen und gearbeitet haben. Und dann habe ich gefunden, dass das Wort wirklich im wörtlichen Sinne zu verstehen ist. Und dann gehe ich zurück zu 2. Mose und frage mich, in welchem Sinne ist denn Israel Erstgeborener? Und ich erfahre, dass Gott im Auge, im Sinn hat, noch andere zu seinen Söhnen zu machen. Es war gar nicht Gottes Absicht, ist bei Israel bewenden zu lassen mit der Sohnschaft. Über Israel sollten alle vom Vater im Himmel erfahren und sollten ihn erleben können als Vater. Das ist natürlich in der Heilsgeschichte erst durch Jesus gekommen. Aber das hat seine Bedeutung, dass Israel ein Sohn Gottes ist, und zwar ein Erstgeborener. Damit ist angekündigt, dass über Israel auch andere hinzukommen sollen. Dass dieses der Fall ist, zeigt uns nicht nur das Neue Testament, sondern Paulus zeigt in Römer 15, dass das Gottes Absicht schon immer gewesen war. Damit die Völker Gott preisen sollten. Die sollten auch herbeikommen und Gottes Kinder werden. Aber im Volke Israel ist Gott speziell für lange Zeit Vater dieses Volkes. Und die anderen gelten zunächst nicht als seine Söhne. Sie gelten als die Fremden. Die sind ohne Gott, ohne Vater, sagt Paulus in Epheser 2. In einem dritten Sinne, und da sind wir bei Jesus Christus, und der ist die Erfüllung dieser großen Erwartung, dieser Verheißung Gottes, die nicht nur an Israel ergangen war, sondern als sie an Israel erging, auch die Heiden einschloss. In Jesus Christus darf nun jeder Gottes Sohn, Gottes Kind werden. In Jesus Christus ist Gott unser Vater geworden. Wer zu Jesus findet, der findet zu seinem Vater. Sein Vater wird mein Vater. Deshalb sprechen wir zu seinem Gott, wie er zu seinem Vater sprach. Er hat aber gesagt, und sagen wir auch aber. Wir? Wer von Ihnen sagt aber, wenn er betet? Ich vermute niemand. Warum sagt denn Paulus, wir sagen aber? Nun, er hat es getan wahrscheinlich. Er hat Hebräisch gesprochen, beziehungsweise Aramäisch. Ich weiß nicht, ob er immer in dieser Sprache gebetet hat. Ich nehme an, er hat auch Griechisch gebetet. Aber auch wenn er Griechisch gebetet hat, sind wahrscheinlich immer wieder die alten Formulierungen reingeflossen. Was er damit meint, ist, dass wir Gott in vertraulicher Weise ansprechen dürfen. Wir dürfen wirklich Vati sagen. Papa. Aber in der Schweiz sagt man Vati, ja? Wie sagst du zu deinem Vater?
Papa.
Papa? Na gut. Also international. Wie jemand sagte, es gibt zwei internationale Wörter. Jetzt habe ich ein drittes gefunden. Die anderen zwei sind Halleluja und Coca-Cola. Ja. Wenn ich Sie also jetzt zum Eindösen verleitet hatte, dann sind Sie jetzt machtlos. In Jesus Christus sind wir zu seinem Vater gekommen. Sein Vater ist unser Vater und wir dürfen genauso kindlich zu Gott sprechen, wie er es getan hat. Das ist nicht von selbst, nicht selbstverständlich, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen und wirklich zu ihm kommen dürfen. Wir dürfen zu jeder Zeit in sein himmlisches Büro stürzen und sagen, hier bin ich wieder. Und wenn wir das 1000-mal am Tag tun, Spurgeon sagt, ich glaube, es ist zu dem Text, wir sollen ohne Unterlass beten. Nun, das ist nicht gerade in einem Durchziehen, aber es gehen wohl kaum 15 Minuten vorbei, bevor man wieder betet. Man sagt, Spurgeon hat wohl nicht oft die ganze Nacht durchgebetet. Man weiß wenigstens nicht von solchen Gebetszeiten Spurgeons. Einmal, das weiß man, hat er die ganze Nacht gewacht. Und das war, als ein Sohn nach Australien reiste. Das hat ihn dermaßen mitgenommen, dass er die ganze Nacht aufgeblieben ist und wohl für ihn gebetet hat. Aber Spurgeon war ein Beter, das weiß man. Wenn er in der Gesellschaft von Brüdern und Schwestern war, dann hat er gern mit ihnen gebetet. Und dieses kleine Wort zeigt, dass er auch für sich immer wieder zum Vater gebetet hat. Er hat viel gelesen und studiert. Und das will heißen, dass er während des Lesens und Studierens gebetet hat. Wir dürfen zu unserem Vater kommen, wie Jesus Christus zu ihm gekommen ist. Tag und Nacht, wie das bei ihm der Fall war. Nun, ich gehe weiter. Wie ist Gott Vater von Menschen? Er ist, sagt die Heilige Schrift, Vater in der Auferstehung. Wenn er den Sadduzäern einmal beibringt, dass es eine Auferstehung gibt und dass wir dann wie die Engel sein werden, dann heißt es, in der Auferstehung werden sie Söhne Gottes sein, denn sie sind wie die Engel. Das heißt, mit der Auferstehung kommt eine neue Art Vaterschaft hinzu, zu der, die bereits gewesen ist. Wir persönlich, wenn wir nicht Israeliten sind, können sagen, wir haben Gott zum Vater im dreifachen Sinne. Und wer hier jüdisch ist oder israelitisch geboren, der kann sagen, in allen vier Fällen ist Gott mein Vater. Weil wir von Gott geschaffen wurden, von dort kommen wir her, von dort her ist er unser Vater. Wer aus Israel kommt, der hat ihn so als Vater. Wer von Jesus her kommt, der hat Gott zum Vater in Jesus Christus und wir werden ihn als Vater bekommen in der Auferstehung. Jetzt die zweite Frage. Wie hat Jesus Christus nun Gott als Vater geoffenbart? Auf zweierlei Art und Weise. Das hat er mit Worten getan. Er hat sehr viel vom Vater erzählt. Ich bin diesem noch einmal nachgegangen und ich wollte einiges sammeln. Und dann wurde das zu viel. Ich muss es aufschieben auf eine Zeit, wo ich dem gründlich nachgehen kann. Mir fiel auf, dass besonders im Matthäusevangelium und im Johannesevangelium sehr viel von Gott als Vater gesprochen wird. Und zwar ist Gott dort Vater einmal von Jesus Christus und dann Vater seiner Jünger. Interessant war für mich auch zu erkennen, dass diese zwei zusammen verzahnt sind. Das heißt, Jesus macht seinen Jüngern deutlich, wie Gott ihr Vater ist, daran, dass er sein Vater ist. So wie Gott sein Vater ist, so ist er der Vater der Jünger. Und so macht er ihnen deutlich, dass Gott ihr Vater ist und sein will. Er spricht erstaunlich viel über Gott als Vater. Er erzählt, was der Vater ihm selbst bedeutet und gibt dann Einblick auch in seine eigenen Gebete zu Gott als Vater. Er lässt die anderen hören, wenn er betet. Wir dürfen nicht sagen, dass er hier sich widerspricht, wenn er die Pharisäer gerügt hat, dass die öffentlich auftreten beim Beten, sondern Das ist so zu verstehen, er hat ja einige Jünger, die immer bei ihm sind. Er hatte viele Jünger. Mir ist aufgefallen, dass Matthias und, wie ist der andere, Justus, die zwei, die in Apostelgeschichte 1 genannt werden, dass die ganze Zeit seit der Taufe, das heißt seit Jesus seinen öffentlichen Dienst begann, die gehörten zu einer Gruppe, es waren noch mehr, aber diese zwei wenigstens waren dabei, die auch seine Jünger waren. Aber nur 12 wurden angeleitet, als Apostel zu sein, die ihn dann später vertreten sollten. Diese 12 durften nun mehr Einblick bekommen in sein privates Leben als die anderen. Und ab und zu hat er es zugelassen, dass sie zuhören durften, wenn er betete. Und das war dann der Anlass nach Lukas Kapitel 11, dass sie zu ihm kamen und ihn gebeten haben, Herr, lehre uns doch auch so beten. Und dann kam das sogenannte Vaterunser. Er dürfte also zweimal darüber gesprochen haben. Wir müssen jetzt nicht mit Gewalt die zwei Geschichten in eins bringen, nur weil wir ungefähr dasselbe Gebet haben. Jesus wird wohl oft als guter Pädagoge manches zweimal und dreimal gesagt haben. Er hat also sehr viel über seinen Vater gesprochen. Er erzählt seinen Jüngern, wie Gott für sie Vater ist. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Er hat auch Gott als Vater gezeigt in seinem eigenen Wesen. Er hat behauptet, dass er Vater sei. Als er dabei war, wegzugehen, hat er gesagt, es kommt jetzt ein anderer, der wird euer Vater sein. Ihr sollt nicht als Waisen zurückgelassen werden. Bis jetzt war er es gewesen. Das war in Erfüllung des alttestamentlichen Wortes. Er soll ewig Vater heißen. Der Sohn. Denn was der eine in der Gottheit ist, das sind alle. Weil sie im Wesen eins sind. Wenn einer Vater ist, sind alle Vater. Wenn einer Gott ist, sind alle Gott. Wenn einer ewig ist, sind alle ewig. Wenn einer Liebe ist, sind alle Liebe. Wenn einer sich der Menschen erbarmt, wie wir eben gehört haben in dem Psalm, dann sind es alle. Alle haben aber ihren eigenen Anteil daran. Das ist durch die Heilsgeschichte so geschehen. Gott ist offenbar mit sich selbst eins geworden, dass sie verschiedene Rollen übernehmen würden im Verlauf der Heilsgeschichte. Aber wir müssen diese Tatsache nicht dazu uns verleiten lassen, zu denken, dass das immer so ist, dass also der eine immer so ist. Zum Beispiel, dass wenn Jesus sagt, der Vater ist größer denn ich, dass das zur Gottheit gehört. Nein. Das ist eine Stellung, die Jesus unseretwegen einnimmt, weil er einer von uns geworden ist. Aber im Wesen ist er genauso groß wie der Vater. Hat dieses auch zum Teil immer wieder gezeigt im Umgang mit den Jüngern und anderen. Er offenbart also die Vaterschaft Gottes in seinem eigenen Wesen. Er selbst ist Gott und Gott ist Vater von uns. Und die dritte Frage: Wie ist und verhält sich nun Gott als Vater? Wenn Gott unser Vater ist, wie sieht das aus? Was bedeutet es für uns, wenn Gott unser Vater ist? Lassen Sie mich an dieser Stelle viererlei nennen. Erstens, Gott ist der, dessen Wesen man teilt, wenn er Vater ist. Einige Beispiele. Zum Propheten Ezechiel hat Gott immer wieder gesagt, du Menschensohn. Warum? Er hat damit Ezechiel immer wieder daran erinnert, überhebe dich nicht. Du bist ein Prophet und du hörst Gottes Worte und der Geist führt dich hier und dahin. Das ist ein großes Privilegium. Aber überhebe dich nicht. Du bist nur ein Mensch. Wieso? Dein Vater war Mensch. Und was der Vater ist, das ist der Sohn. Jedes nach seiner Art. So wurden wir geschaffen. Und was das Produzieren, das Erzeugende ist, das ist das Erzeugte. So denkt man in Israel. Deshalb, was der Vater ist, das ist der Abkömmling. das, was von ihm herkommt. Wenn jetzt Gott Vater ist, dann teilt er sein Wesen mit. Und dieser Gedanke ist an mehreren Stellen zu sehen. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, dürfen Sie mit aufschlagen. Einige Verse in Johannes 8, die dieses sehr klar und deutlich machen. Johannes 8, zuerst die Verse 37 bis 40. Johannes 8, Vers 37 bis 40. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid. Das lässt er stehen. Biologisch sind sie Israeliten, die von Abraham herkommen. Aber das ist die eine Vaterschaft. Jetzt kommt er auf eine andere Art von Vaterschaft und Sohnschaft zu sprechen. Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Mit anderen Worten, wie ist das zu erklären? Er hätte jetzt innehalten können und seinen Hörern die Frage stellen können: Können Sie mir erklären, wie das kommt? Sie sind Söhne Abrahams, aber Sie suchen einen Sohn Abrahams, nicht nur einen Sohn Abrahams, einen Sohn Gottes, der Abraham aus Ur und Chaldea führte. Können Sie mir sagen, warum Sie nicht so wie Abraham sind, wenn Sie seine Söhne sind? Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So tut auch ihr, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sagten zu ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagt zu ihnen: Wärt ihr Abrahams Kinder? Er hat ja eben gesagt, sie seien es. Aber jetzt spricht er von einer anderen Kindschaft. Wärt ihr in Wirklichkeit dem Wesen nach Abrahams Kinder, so tätet ihr Abrahams Werke. Dann tätet ihr, was Abraham tat. Was tat Abraham? Was er glaubte? Das sagt Jakobus uns. Jakobus sagt, Abraham glaubte und dann handelt er entsprechend. Und seine Taten waren der Beweis, dass er wirklich geglaubt hat. Was hätte Abraham das geholfen, wenn er Gott gesagt hätte in Ur und Chaldea: Oh, das ist ja wunderschön, ich glaube an dich, Gott. Und dann lebt er weiter in Ur und Chaldea. Nein, wenn er glaubt, dass Gott ihn führen wird, dann muss er aufbrechen, einiges verkaufen und sich unterwegs machen. Abraham wird wohl in Ur und Chaldea nicht in Zelten gewohnt haben. Er hat ein neues Leben begonnen. Die Archäologie zeigt uns eine sehr hochentwickelte Kultur in jener Zeit. Man wohnte nicht in Zelten in Ur und Chaldea, sondern in sehr schönen, großen Häusern. Aber Abraham wurde Nomade und hat dieses Leben gewählt. Und der Hebräerschreiber sagt uns, dass dieses Leben ein Zeichen seines Glaubens war. Er hat seinen Glauben, sein Vertrauen unter Beweis gestellt. So tätet ihr Abrahams Werke. Nun aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, welche ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Nicht nur, weil Jesus nicht damals lebte, sondern das war nicht seine Art, das war nicht sein Wesen. Sie haben also nicht das Wesen Abrahams. Vater zu sein heißt, das Wesen mitzuteilen. Das Kind eines Vaters zu sein heißt, dasselbe Wesen zu haben. Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Warum? Weil sie so sind wie der Teufel. Der Teufel hat sein Wesen ihnen vermittelt. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Sogar der Wille ist in Beschlag genommen. Sie wollen tun, was ihr Vater tun will. Er hat sie beeinflusst in ihrem Geiste. Etwas ist in ihnen entstanden, das Kind des Teufels ist. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Das heißt nicht, dass er dauernd lügt, Aber er ist nicht von seinem Wesen wahrhaftig. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Vers 47. Wer aus Gott ist, der hat sein Wesen. Wer Gott zum Vater hat, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ihr habt nicht sein Wesen. Vater zu sein heißt, das Wesen mitzuteilen. Paulus sagt später, dass auch Heidenmenschen, die nicht israelitisch sind, die also vom Natürlichen her nicht von Abraham herkommen, auch solche können Abrahams Kinder sein, wenn sie glauben. Wenn sie so glauben wie Abraham, dann haben sie das Wesen Abrahams. Das macht uns dann zu Kindern von Abraham über Jesus Christus. Wie ist Gott Vater in einem zweiten Sinne? Gott ist Vater dadurch, dass er neues Leben hervorbringt. Dieses neue Wesen kommt bei uns durch eine neue Geburt. Jakobus eröffnet uns, dass dieses durch das Evangelium geschieht, durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Same. Jemand hört es. Der Heilige Geist geht mit diesem Samen um. Und wenn der Mensch empfänglich ist, wird es in seinen Geist hineingelegt, es wird gesät, er empfängt es und ein neues Leben entsteht. Und so ist er neu geboren. Er will jetzt etwas anderes als vorher. Sein Wille ist umgepolt. Nicht alles ist neu, aber alles in einem gewissen Rahmen. Deshalb haben die alten Übersetzer immer noch recht. In der alten Luther-Übersetzung, alles ist neu geworden. Denn im Zusammenhang ist dieses alles nicht zu weit zu nehmen, sondern im geistlichen Rahmen ist alles neu geworden. Was im Geistlichen nicht neu wäre, das ist nicht auf dieses neue Leben zurückzuführen, sondern darauf zurückzuführen, dass gleichzeitig neben diesem Neuen noch Altes in unserem Fleisch ist. Johannes sagt das hier deutlich. Er sagt, dieser Same kann nicht sündigen. Dieses ist neu, dies ist neues Leben. Die Sünde, die kommt vom Alten her, das ist noch immer bei uns. Aber es ist etwas Neues in uns entstanden und dieses ist von Gott, dem Vater. Er hat das gezeugt durch seinen Heiligen Geist. Dann ist Gott Vater, wenn er wie ein Vater mit Liebe seine Kinder pflegt. Gott zeugt nicht und lässt dann laufen. Gott zeugt und pflegt dann, und zwar in Liebe. Und weil dieses Kind von ihm noch nicht ganz vollkommen ist, muss er auch ab und zu züchtigen. Davon spricht der Hebräerschreiber in Kapitel 12 seines Briefes. Aber das tut er aus Liebe. Das ist sogar ein Zeichen seiner Liebe, wenn Züchtigung da ist. Wenn die Züchtigung nicht da ist, soll man alarmiert sein, man könnte also unehelich geboren sein, nicht ein echter Christ sein. Passen Sie also auf, ob Züchtigung in Ihrem Leben ist, ob der Heilige Geist Ihnen nachgeht, wenn Sie sündigen. Das ist ein Zeichen, wenn das geschieht, dass wir einen Vater haben, der uns liebt. Und Schnepel sagt das, Pfarrer Schnepel sagt das so schön. Er will nicht, er liebt uns nicht. Er liebt uns und er will nicht, dass wir verkommen in unsere Sünde. Er will uns reinigen, er will uns losmachen von diesen Dingen, die uns untergehen lassen könnten. Das ist seine Barmherzigkeit, dass er uns nicht untergehen lässt in unserem Ungehorsam. Durch Liebe und durch Ernst, das sind die zwei Sprachen, die Gott spricht, versucht er uns zu erziehen. Mit Liebe pflegt er dieses neue Leben, das er ins Leben gerufen hat, ins Dasein gerufen hat, so dass es gedeiht. Und dann ist mir noch ein Viertes aufgefallen. Gottes Vaterschaft steht im Zeichen der Gemeinschaft und der Geborgenheit. In diesem Sinn ist Gott Vater. Interessant war an dieser Stelle für mich Epheser 2, Vers 19. Sie werden wahrscheinlich nicht auf die Gedanken kommen, die mir da kamen, und die kamen mir auch erst gestern. Umgekehrt kommen mir oft keine solchen Gedanken, die Ihnen kommen, wenn Sie die Bibel lesen. Deshalb müssen wir Gemeinschaft haben. Epheser 2, Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Haus hier nicht Gebäude. Dass die Gemeinde ein Gebäude ist, das sagt er gleich wie ein Tempel. Aber jetzt an dieser Stelle geht es darum, dass wir in derselben Familie ist. Im Grundtext kennt man das Wort Familie offenbar nicht. Man gebraucht das Wort Haus. Und wenn wir Gottes Hausgenossen sind, dann sind wir seine Familiengenossen. Das heißt, dass er unser Vater ist. Paulus will hier sagen, wenn Gott unser Vater ist, dann ist nichts fremd in seiner Familie für uns. Was heißt das? Ich darf überall hin. Und in Kapitel 3 sagt er, bitte, geh auch überall hin. Haben Sie die Bibel dabei? Kapitel 3. Vers 17. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen vermögt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei. Wovon? Nicht von der Liebe. Das habe ich früher gedacht. Aber das ist ein zweites Thema hier, parallel zu diesem. Dies ist offenbar etwas anderes. Und zwar, es sind zwei Themen, die nahe beieinander liegen im Epheserbrief. Es hat mich lange gedauert, das zu entdecken. Ich habe immer gedacht, der Epheserbrief sei in erster Linie ein Gemeindebrief. Das ist er auch. Aber er ist es, weil er ein Heilsbrief ist. Paulus ist sehr stark ein Heilsmensch, ein heilsgeschichtlich denkender Mensch. Das zeigt der Römerbrief. Das ist seine Dogmatik. Und der Epheserbrief ist nicht viel anders im Wesen. Die ersten Kapitel zeigen uns, dass wenn Paulus über die Gemeinde spricht, dann spricht er von Heil, weil es eine Heilsgemeinde ist. Hier ist die Schar der Geretteten und das darf man nie vergessen. Wir sind Gerettete, wir kommen von irgendwoher und das ist nicht ein schönes Land gewesen. Kapitel 2, die ersten Verse dort. Sünde, lauter Sünde und Übertretung. Satan war unser König, Vers 2. Total verdorben, Vers 3. Unter dem Wolken, der Wolke des Zornes Gottes. Aber Gott, die schönsten Worte vielleicht in der ganzen Heiligen Schrift, Vers 4 am Anfang. Aber Gott, der hat sich eingeschaltet durch Jesus Christus. In ihm, durch ihn sind wir dann zu seiner Familie gekommen und haben ihn jetzt als Vater und dürfen jetzt überall in diesem Heilshaus. Die Gemeinde wohnt in einem Heilshaus und in diesem Heilshaus betet Paulus, bitte, lauft überall hin und versucht einmal zu erforschen, wie weit das Haus geht. Ihr werdet nie ans Ende kommen. Geht in den Keller. In welchen? Es gibt zig Keller. Die Tiefe ist unergründlich. Geht nach oben. Ja, wie viele Stockwerke sind da? Unendlich. Wir können hingehen, wo wir wollen in diesem Haus. Es ist unendlich groß. Immer wieder neue Heilsentdeckungen. Da sind wir wohl geborgen. Geborgen? Ist man geborgen, wenn die Weite zu groß ist? Dann ist man doch ein bisschen unsicher, ne? Nicht wahr? Eine Wüste ist sehr weit. Nicht alle sind geborgen in der Wüste, haben wir in letzter Zeit erfahren. Aber wenn Gott allgegenwärtig ist, dann ist er immer bei mir. Und er nimmt mich bei der Hand. Und er führt mich auf Entdeckungsreisen in seinem Heilshaus. In Christus dürfen wir diese Entdeckungen machen. Und die andere Stelle, noch einmal Johannes 8. Johannes 8, Vers 35. Und das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe, die diese Wahrheit bezeugt. Ich habe in der Offenbarung gesucht und anderswo. Und ich konnte keine einzige Stelle finden, aber in dieser Stelle ist etwas von der ewigen Gottessohnschaft bis in alle Ewigkeit hinein. Da heißt es in Vers 35, der Knecht, das heißt der Sklave, bleibt nicht ewiglich im Haus. Der Sohn aber bleibt ewiglich. Der Gottessohn natürlich in erster Linie. Aber hier ist wahrscheinlich von dem die Rede, der ein Kind des Vaters ist, das heißt auch Kind Gottes ist. Denn Jesus spricht hier im Allgemeinen von Sohnschaft und Vaterschaft. Die Pharisäer gehören nicht zu dieser Familie. Und wer aber zu dieser Familie gehört, der darf in diesem Hause ewiglich bleiben. Dass sie ewiglich geborgen sind, das steht an vielen Stellen. Aber hier ist von der Sohnschaft gesprochen. Wir dürfen wissen, wenn wir über die Grenze dieses Lebens in die andere Welt übergehen, dann sind wir per Auferstehung ganz neu seine Kinder und wir dürfen in seinem Hause bleiben ewiglich. Psalm 23, Vers 6. Ich werde wiederkehren zur Hürde und werde wohnen im Hause des Herrn ewiglich. Da wird er Hirt und Vater sein. Hirte nach Offenbarung 7, Vater nach dieser Stelle. Also, Gott ist unser Vater. Entschuldigen Sie bitte, ich weiß nicht, wann ich anfing. Aber ich glaube, es ist Zeit aufzuhören, nicht? Ich glaube, es wäre recht hier, wenn ich an dieser Stelle einen Schnitt machen würde. Das nächste Mal kann ich dann fortsetzen mit diesem Thema. Gott geoffenbart hat. Ich will weiterfahren mit der Treue Gottes, von der ich schon etwas gesagt hatte, glaube ich. Wir wollen zusammen beten. O Vater, wir danken dir, dass wir bei dir keine Angst zu haben brauchen. Wir dürfen uns geben, wie wir sind und auch wenn wir Schnitzer machen. Wir danken dir, Herr, dass du Bürge bist, auch für unsere Sündhaftigkeit. Du stehst gerade dafür und du hast unsere Schuld getragen. Du zeigst uns auch unsere Schuld und wir dürfen Buße tun. O Herr, wir danken dir, dass es jetzt möglich ist, uns zu beugen. Wie unmöglich war das für uns. Unser Rücken, unser Genick war so steif. Aber Herr, du hast uns plastisch gemacht. Du hast uns ein Herz gegeben, das sich beugen kann. Herr, wir danken dir für alle Schläge, die mithelfen, uns beugsam, biegsam zu machen. Wir danken dir, Herr, für alle Führungen, für alle Entdeckungen, die wir machen dürfen, für alle Geborgenheit. Wir danken dir, Herr, für alle Zusagen. Wir danken dir, Herr, für jeden Reichtum, den wir durch deinen Sohn bei dir haben. O Herr, wir müssen bekennen, dass unsere Augen dennoch, trotz dessen, immer noch zum Irdischen hinschielen. Und das fasziniert uns wie die Lichter eines Weihnachtsbaumes bei den Kindern. Herr, zieh uns immer wieder zurück zu dir und lass unsere Augen nur auf Jesus, deinen Sohn, gerichtet sein und über ihn zu dir hin. Zieh uns immer wieder weg von dem, das uns hier bannen will. Und lass uns, Herr, zu dir hin leben, wachsen, wirken, bis wir eines Tages wirklich dich sehen werden. Wir danken dir, Herr, obwohl wir dich jetzt nicht sehen können, werden wir eines Tages dich schauen dürfen. Danke, Herr, dass du uns in Vorbereitung darauf bereits ein reines Herz gegeben hast. Herr, bewahre dein Wort, bewahre deine Gedanken in unserem Denken. Bewahre uns, Herr, zum ewigen Leben. Amen.